das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wir beginnen im Nahen Osten, wo das Spiel mit dem Feuer immer gefährlicher wird und ein einziger Funke alles in Brand setzen kann. Es geht um Saudi-Arabien mit den mächtigen USA an seiner Seite und es geht um den Iran, deren erbitterte Feindschaft gerade hier ausgetragen wird. An der Straße von Hormus, die den Persischen Golf und den Golf von Oman verbindet. Die schmalste Stelle zwischen den beiden Ländern ist hier gerade mal 50 Kilometer breit. Und durch diese Meerenge fahren täglich etliche Öltanker, die fast 20% des weltweit geförderten Rohöls transportieren, auch zu uns nach Europa. Hier vor der iranischen Küste im Golf von Oman sind heute zwei solcher Öltanker angegriffen worden. Es ist noch nicht geklärt, wer die Verantwortung trägt. Doch eines haben die, die hier zündeln, jetzt schon erreicht. Die Sorge vor einem Krieg in dieser Region ist wieder ein Stück gewachsen. Daniel Hechler berichtet.
Bilder, die die Welt in Atem halten. Ein Schiff in Flammen, drei Explosionen und die Angst vor einem Flächenbrand. In den Emiraten legt die Front Altea am Montag ab. Es ist der Tanker eines norwegischen Reeders. Fast zeitgleich nimmt ein deutsches Schiff denselben Kurs, das Ziel Fernost. Um kurz vor acht zwei Notrufe an der Straße von Hormus. Der Rumpf des einen Schiffs beschädigt. Vermutlich war es eine Haftmine, so US-Regierungskreise. Ein Besatzungsmitglied wird verletzt, die anderen sind sicher und wohlauf. Die Hintergründe nebulös. Und doch fällt der Verdacht sehr schnell auf Teheran, selbst wenn das dort bestritten wird. Solche Zwischenfälle haben sich in den vergangenen Wochen schon öfter abgespielt, nachdem die USA Sanktionen gegen den Iran verhängt hatten. Das Timing spielte eine ganz entscheidende Rolle. Tatsächlich ähneln sich die Muster. Schon vor einem Monat sorgen Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe für Nervosität am Golf. Zwei Tanker werden schwer beschädigt, alles andere bleibt ominös. Die USA sehen im Iran den Strippenzieher als Vergeltung für US-Sanktionen. Der bestreitet das. Krieg liegt in der Luft. Die USA verlegen einen Flugzeugträger, Bomberstaffeln an den Golf. Deeskalation sieht anders aus.
Die Vorfälle sind das Gegenteil von dem, was wir in der jetzigen, ohnehin schon angespannten Lage in der Region gebrauchen können. Das ist mir auch gerade auf meiner Reise in der Region noch einmal nicht nur deutlich geworden, sondern das haben wir allen Beteiligten sehr, sehr deutlich gemacht, dass eine Eskalation der Situation gefährlich ist.
Der Iran ächzt unter den US-Sanktionen und stellt sich doch auf stur. Die Meldung neuer Angriffe platzt in Vermittlungsgespräche von Japans Premier Abe. Irans oberster Führer sieht die Verantwortung bei anderen. Verhandlungen mit den USA nicht nötig. In Washington allerdings steht der Schuldige längst fest. Diese grundlosen Angriffe stellen eine Bedrohung von Frieden und Sicherheit der Welt dar. Es ist ein schamloser Angriff auf den freien Schiffsverkehr und eine nicht hinnehmbare Eskalation durch den Iran. Die Arabische Liga fordert im UN-Sicherheitsrat Konsequenzen. Es ist höchste Zeit zu handeln. Einige Parteien in der Region versuchen, mit dem Feuer zu spielen. Hier ist höchste Vorsicht geboten. Der Brand auf der Front Altea ist nun gelöscht. Die Situation im Golf allerdings bleibt brandgefährlich.
Lassen wir uns das einordnen von Markus Keim, Sicherheitsexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Frau Miauska. Ich grüße Sie.
Wir haben es gerade gehört, die USA waren ziemlich schnell dabei, den Schuldigen auszumachen. Der Iran sei verantwortlich für diese Angriffe heute. Wie plausibel ist das?
Also einiges deutet tatsächlich in Richtung des Iran. Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Iran angesichts der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran selber angekündigt hat, dass eine Möglichkeit wäre, dass er die Straße von Hormuz schließt. Und dabei muss man ja nicht zwingend an eine Seeblockade denken, sondern es wäre auch eine Strategie, die Passage so gefährlich und so unsicher zu machen, dass viele Akteure darauf verzichten. Was das jetzt konkret bedeutet hat in den letzten Tagen, ist schwer einzuschätzen. Die Frage ist, ob die iranische Führung selber gehandelt hat oder andere Akteure innerhalb des Iran, die ein Interesse an einer Destabilisierung der Region haben, die ein Interesse daran haben, dass die angestrebte Annäherung zwischen Europa und dem Iran, zwischen den USA und dem Iran nicht zustande kommt und denen letztlich auch das gesamte iranische Nuklearabkommen nicht passt.
Man könnte ja auch denken, dass es einen zeitlichen Zusammenhang gibt, denn heute ist ja der japanische Premier Abe ausdrücklich von Trump geschickt nach Teheran gereist.
In der Tat, das ist schwer zu beweisen, aber ich würde Ihre Vermutung teilen. Es gibt ja im Moment eine große internationale Aktivität. Wir haben es gerade gehört, der Bundesaußenminister ist am Wochenende selber in Teheran gewesen. Die Bundesregierung unterrichtet zurzeit die amerikanische Regierung über ihre Erkenntnisse. Der japanische Premierminister ist heute in Teheran gewesen. Das ist Ausdruck der enormen internationalen Besorgnis über die bereits erreichte und weiter potenzielle Eskalation in der Region. Und ich würde die Zeichen eben so lesen wollen, dass wir hier Kräfte am Werk sehen, die eben diese Vermittlungsbemühungen, diese Bemühungen um Deeskalation zu torpedieren suchen.
Welche Aussicht auf Erfolg haben denn diese von Ihnen angesprochenen Vermittlungsbemühungen von Europa und von Japan?
Also das Hauptproblem ist, dass die USA keinerlei Indizien dafür zeigen, dass sie bereit sind, die Sanktionen, die jetzt wieder in Gang gesetzt worden sind mit dem Auszug oder dem Austritt aus dem iranischen Nuklearabkommen, diese Sanktionen wieder zurückzunehmen. Und das ist der Hauptkritikpunkt der iranischen Seite, nicht zu Unrecht. Und die ökonomischen Vorteile, die der Iran sich erhofft hat und erwartet hat von dem Nuklearabkommen aus dem Jahr 2015, von den Europäern nicht kompensiert werden können. Nichtsdestotrotz ist es eine wertvolle und verdienstvolle Leistung, gerade auch der Bundesregierung, sich hier zu engagieren. Weil wenn der Iran den Weg beschreiten würde, den er zumindest bislang nur angedeutet hat, nämlich den Weg zur Nuklearwaffe wieder voll zu beschreiten, bisher heißt es ja, bestimmte Maßnahmen des Abkommens würden nicht mehr umgesetzt, dann wären auch die Europäer, die Chinesen, die Russen alle gezwungen, Sanktionen gegen den Iran wieder in Gang zu setzen. Und das kann nicht im Interesse des Iran sein.
Sind wir heute ein Stück weitergekommen in Richtung Krieg?
Das hängt ein bisschen an der Frage, was Sie unter Krieg verstehen. Also unter Krieg verstanden als die direkte militärische Eskalation zwischen zwei staatlichen Akteuren, das sehe ich nicht. Aus zwei Gründen. Erstens ist der Iran hoffnungslos konventionell militärisch unterlegen. Ich kann nicht erkennen, dass der Iran Interesse hätte, eine militärische Eskalation mit den USA zu wagen. Und auch die USA, trotz der scharfen Rhetorik, muss man immer daran erinnern, dass Präsident Trump einen Wahlkampf verfolgt hat, in dem er angekündigt hat, die USA aus dem Nahen Osten zurückzuziehen militärisch. Und je näher der Wahltermin 2020 rückt, desto stärker werden seine Wähler auf der Einhaltung dieses Versprechens pochen. Also auch da gibt es keinen Anreiz, sich in einen Konflikt zu begeben. Was mir viel mehr Sorgenfalten auf die Stirn treibt, sind ein unintendierter, ein ungewollter, eine nahezu zufällige Eskalation des Konfliktes. Stellen Sie sich vor, ein iranisches Schnellboot nähert sich einem amerikanischen Kreuzer. Es kommt zu einem ungewollten Schusswechsel, der dann eskaliert und keine der beiden Seiten will zurückziehen. Das sollte uns wirklich die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Danke für Ihre Einschätzung, Markus Keim.
Gerne.
Und wir kommen von der Weltpolitik zur Bundespolitik. Bei diesem Treffen war noch alles in bester Ordnung. Nach dem mühsamen Aufstieg in Regierungshöhen trafen sich Anfang Mai vergangenen Jahres die Fraktionsspitzen von Union und SPD demonstrativ auf der Zugspitze, um gemeinsam in die Kameras zu strahlen und um zu beweisen, dass die schwarz-roten Seilschaften halten werden. Doch schon 13 Monate später sind zwei dieser drei nicht mehr dabei und nicht wenige sehen diese Zweckgemeinschaft nun im freien Fall. Heute nun treffen sich die Spitzen der Regierungsfraktionen in der Tiefebene Berlins, um zu beraten, wie es weitergehen soll. Und das beobachtet für uns Christine Becker. Christine, man ist ja sehr bemüht, Normalität zu demonstrieren, aber wie normal kann dieses Treffen eigentlich noch sein?
Es ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, dass in diesen Tagen sich was hier normal anfühlt. Das tut es aber, diese Veranstaltung. Man sieht es vielleicht hinter mir, die Leute stehen draußen, die Stimmung ist sehr gelöst. Und als die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD heute Abend hier angekommen sind und auch der CSU-Landesgruppenchef, dann haben sie erstmal zusammen ein Bier getrunken, ganz demonstrativ, und sind dann gemeinsam vor die Presse getreten, um klarzumachen, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten gut zusammen, wir wollen auch weiter gut zusammenarbeiten. Und wir haben gemeinsame Themen, die wir hier angehen wollen, auch in den nächsten Tagen. Dazu gehört der Mobilfunkausbau, dazu gehört das Thema Pflege und dazu gehört die Wirtschaftspolitik. Da könnte es um den Solidaritätszuschlag gehen.
Heißt das, dass die brenzligen Themen wie Klima oder Rente ausgeklammert werden?
Tatsächlich hängen diese Streitthemen über dieser ganzen Tagung, das muss man ganz klar sagen. Und sie stehen nicht auf dem also sind keine Tagungspunkte. Auch heute Abend wurde angeblich nicht darüber geredet, soweit wir das hier bislang hörten. Und morgen sollen sie auch nicht als formelle Punkte behandelt werden. Allerdings gibt es ja durchaus sogenannte allgemeine Aussprachen, wo man alle Themen ansprechen kann. Es ist nur so, dass uns hier alle sagen, naja, es gibt da im Prinzip ja einfach keine Einigung und auch nichts Neues zu vermelden. Warum sollen wir da jetzt heute und morgen akut drüber diskutieren?
Wir hören jetzt am Abend, dass es bei einem Thema überraschend Bewegung gab, nämlich beim Thema Grundsteuer.
Das ist richtig, wobei man dazu sagen muss, das haben wir auch aus Regierungskreisen gehört, allerdings hier nicht auf der Veranstaltung. Aber da sieht es wohl so aus, dass Olaf Scholz jetzt also neue Wege gefunden hat, wie man sich mit den Ländern einigen kann. Da ging es ja darum, dass man mit Bayern sozusagen im Clinch war, weil die nicht zufrieden waren mit seinem Modell in Sachen Grundsteuer. Nun könnte es sogar schon am Mittwoch im Kabinett aber doch den Gesetzentwurf geben. Und die Lösung ist wohl, dass das Gesetz kommt, dass man aber für die Länder Möglichkeiten schafft, dass sie das entsprechend individuell anpassen können und dafür am Ende eben auch das Grundgesetz ändert. So könnte die Lösung aussehen.
Danke für die Information nach Berlin, Christine Becker. Tierschutz ist im Grundgesetz verankert und das Tierschutzgesetz verbietet es, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Wie kann es da sein, fragen sich längst nicht nur eingefleischte Tierschützer, dass nach wie vor jedes Jahr 45 Millionen männliche Küken getötet werden, vergast zumeist und zu Tierfutter gemacht, und zwar einfach nur, weil sie zu nichts Nutze sind und schlicht unrentabel. Küken dürfen vernichtet werden, sagen Gerichte bislang. Die wirtschaftlichen Interessen der Betriebe seien ein ebensolcher vernünftiger Grund. Doch diese Vernunft stößt jetzt an ihre Grenzen, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute. Oliver Röhmhild berichtet.
Michael Häsch hat 15.000 Legehennen auf seinem Hof. 4 Millionen Eier legen die pro Jahr. Regelmäßig kauft er bei Züchterkollegen Hühner nach. Wenn die männlichen Küken nicht mehr töten dürfen, würden die Kosten für die gesamte Geflügelwirtschaft steigen. Er fürchtet gravierende Folgen.
Dass hier in Deutschland einige kleine Betriebe aufgeben müssen, dass große Konzerne sich das leisten können und dass dementsprechend auch die Junghennenpreise steigen werden und wir höhere Produktionskosten haben. Ob wir die dann umlegen können, bezweifle ich, weil das Urteil ja nur für Deutschland gilt und nicht für Europa.
Mit diesen Sorgen hat auch Häsch heute gespannt auf das Urteil aus Leipzig gewartet. Was würden die Richter höher bewerten, den Tierschutz oder die Wirtschaftlichkeit in der Geflügelproduktion? Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Tiere nicht einfach deshalb getötet werden dürfen, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnt.
Die Belange des Tierschutzes wiegen schwerer als das wirtschaftliche Interesse der Brutbetriebe, aus Zuchtlinien mit hoher Legeleistung nur weibliche Küken zu erhalten.
Das heißt, das Kükentöten ist mit den Rechten des Tierschutzes nicht vereinbar. Dennoch, 45 Millionen männliche Tiere pro Jahr werden auch weiterhin gleich nach dem Schlüpfen den Tod finden. Denn die Zuchtbetriebe müssen ihre Praxis nicht sofort ändern, weil es derzeit keine für die Bauern zumutbare Alternative zum Töten gibt. Kritik kommt von Tierschützern.
Denn es hat den Brütereien doch jetzt die Möglichkeit gegeben, erstmal so weit weiterzumachen, die Küken weiter zu töten, solange bis eine Methode gefunden worden ist, um auf das Kükentöten tatsächlich verzichten zu können.
An so einer Methode arbeiten Forscher der TU München beispielsweise. Sie erkennen mit Kernspintechnik das Geschlecht des Tieres schon im Ei. Allerdings erst, wenn das Ei 7 Tage alt ist. Um den Embryo schmerzfrei zu vernichten, müsste die Geschlechtsbestimmung schon am 5. Tag gelingen. Die Entwicklung braucht noch Zeit. Eine alternative Möglichkeit, das Bruderhahn-Prinzip. Ein Biolandwirt bei Landshut zieht die männlichen Küken mit auf. Das geht, wenn der Verbraucher bereit ist, für ein Ei 5 bis 7 Cent mehr zu bezahlen.
Wenn das vom Kunden honoriert wird, dann können die Landwirte das machen. Wir haben die große Chance, wir dürfen es schon machen. Unsere Kunden honorieren dieses schon.
Bis jetzt funktioniert das nur als Nische. Ob sich ein Preisaufschlag auf dem breiten Markt durchsetzen würde, daran glaubt Michael Häsch nicht. Trotzdem will auch er dass sich etwas ändert.
Wir hoffen, dass es wirklich ein Ansatz sich durchsetzt, der es ermöglicht, beim geschlossenen Ei relativ früh das Geschlecht zu erkennen. Und wir wären dann auch froh in der Geflügelbranche, wenn wir nach dieser ganzen Diskussion Kükentöten raus sind.
Mit diesem Wunsch ist er nicht allein in der Branche, aber es wird wohl noch mehrere Jahre dauern.
Die Gerichtsentscheidung zum Kükentöten kommentiert jetzt Werner Eckert vom Südwestrundfunk.
Das Urteil ist pragmatisch, es kann trotzdem das Problem nicht lösen. Erstmal sagt hier ein Gericht ganz klar, Profit ist kein vernünftiger Grund dafür, Tiere zu produzieren, nur um sie dann sofort wieder wegzuwerfen. Diese Haltung spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider. Es ist ja nicht so, dass wir alle das schon immer bedenklich gefunden haben. Wir haben diese Praxis über Jahrzehnte klaglos hingenommen. Und in den meisten anderen Ländern ist das auch weiter überhaupt kein Thema. Ein Verbot jetzt und hier, das hätte deshalb auch dazu geführt, dass die Brütereien in die Niederlande ausgewichen wären. Und genau deshalb ist das Urteil im zweiten Teil pragmatisch. Übergangsweise gibt es so eine Art Vertrauensschutz für die Brütereien. Sie dürfen weiter töten. Aber wie lange? Das bleibt offen. Seit Jahren hat die Wirtschaft, haben Landwirtschaftsminister nun schon versprochen, ganz bald wird alles gut. Im Ei schon kann man feststellen, welches Geschlecht da heranwächst und die männlichen Eier dann aufschlagen. Das ist die einzige denkbare Lösung innerhalb des bestehenden Hochleistungssystems. Das funktioniert auch, aber nicht gut genug und vor allem nicht billig genug. Ich fürchte, die Branche wird da weiter auf Zeit spielen. Die Hühnerhalter leben in der Sorge, wenn heimische Eier deswegen mehr kosten als die Ware aus dem Ausland, dann werden sie von den Verbrauchern im Stich gelassen werden. Da reicht der richterliche Pragmatismus nicht aus. Da muss jetzt die Politik, muss gesetzlicher Zwang her. Eine Frist. Bis Ende des Jahres muss die Lösung stehen. Sonst wird das nämlich nie was. Dann muss Schluss sein mit Kükentöten.
Werner Eckert kommentierte. Und wir kommen nochmal zurück auf die Angriffe auf die beiden Tanker vor der iranischen Küste, denn die Folgen sind auch an den internationalen Börsen zu spüren. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Trotz der Vorfälle im Golf von Oman erwarten Analysten keine größeren Angebotsengpässe. Die USA fördern momentan eine Rekordmenge an Rohöl. Andere Exportstaaten besitzen genug Reservekapazitäten. Dennoch stieg der Ölpreis heute an. Mehr dazu aus Frankfurt von Markus Görne.
Öl ist immer noch einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Die Industrienationen brauchen Öl als Schmierstoff für ihre Wirtschaften. Unzählige Produkte bis hin zum Kaugummi haben als Bestandteil Öl. Nach den Angriffen auf Öltanker vor der Küste Irans steigen jetzt nicht nur die Sorgen vor einer Eskalation, sondern auch die Ölpreise. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet heute 3% mehr als gestern. Insgesamt ist der Ölpreis seit Jahresbeginn um 14% gestiegen. Die Abhängigkeit vom Öl bleibt den Industrienationen noch eine ganze Weile erhalten. Nicht nur bei der Produktion von Gütern, sondern auch beim Tanken an der Zapfsäule.
Der britische Innenminister Javid hat einer Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Assange an die USA zugestimmt. Die Entscheidung liegt jetzt bei Gericht. Die US-Justiz wirft dem 47-Jährigen gemeinsame Spionage und Geheimnisverrat mit der Whistleblowerin Manning vor. Assange sitzt derzeit in Großbritannien eine fast einjährige Haftstrafe ab. Er hatte sich zuvor 7 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten. Favorit Boris Johnson hat die erste Runde im Rennen um die Nachfolge von Theresa May als Chef der britischen Konservativen und damit auch als Premierminister für sich entschieden. Der frühere Außenminister und Brexit-Hardliner erhielt 114 der 313 Abgeordnetenstimmen. Weit abgeschlagen folgen der aktuelle Außenminister Hunt und Umweltminister Gove. Insgesamt sind noch 7 Bewerber im Rennen. 2 von ihnen kommen in eine Stichwahl. Familie und Beruf sind in Deutschland weitgehend gut vereinbar. Das geht aus einer Studie des Kinderhilfswerks UNICEF hervor. Untersucht wurde etwa, wie lange Mütter und Väter bezahlte Elternzeit nehmen können oder wie teuer Betreuungsangebote für Kleinkinder sind. Spitzenreiter unter 31 aufgeführten Staaten sind Schweden, Norwegen und Island. Deutschland kommt auf Platz 6. Am schlechtesten schnitt die Schweiz ab.
In unserer Reihe, was Deutschland bewegt, richten wir den Blick heute auf ein Thema, das dieses Land schon häufiger bewegt hat, seitdem Südosteuropäer sich überall in der EU niederlassen und arbeiten dürfen und viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland gekommen sind. Sie zog es vor allem in die großen Städte des Ruhrgebiets, nach Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg oder wie hier nach Hagen. Also in Orte, in denen es nicht allen wirtschaftlich gut geht, wo Häuser leer stehen und die Mieten billig sind. In diesen Städten versucht man nun, die Probleme und Konflikte, die dieser Zuzug mit sich bringt, in den Griff zu bekommen. Aber das misslingt immer wieder. Isabel Shayani ist nach Hagen gefahren, um zu verstehen, warum das so ist.
Vielleicht ist es besser, sich dem Thema langsam zu nähern. Es ist nämlich nicht ganz einfach. Hagen in Westfalen wirkt für viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien wie ein Magnet. Die meisten der rund 5.300 Südosteuropäer leben in drei Hagener Stadtteilen und es werden mehr, nicht weniger. In Hagen-Weringhausen gibt es viel Leerstand. Dort wohnen die Neuzugewanderten neben den deutschen Nachbarn. Die suchen Abstand.
So bin ich immer am Campingplatz und da haben wir keine Ausländer.
Das heißt, hier sind ein bisschen viel Ausländer. Verstehe ich Sie da richtig oder habe ich Sie falsch verstanden?
Ja, hier, da, nebenan, da drüben. Hier unten runter sind welche, da drüben wohnen welche. Hier nebenan ist schlimm.
Kürzlich hat Herr Stenzel sich deshalb ein Panzerschloss zugelegt.
Warum haben Sie das gemacht?
Ja, als Sicherheit.
Wow, das ist stabil.
Ja, das ist stabil.
Wird denn hier viel eingebrochen?
Am Anfang ja, haben sie die Keller ausgeräumt.
Laut Polizeistatistik geht die Kriminalität in Hagen allerdings zurück. Aber die Nerven liegen blank. Das merkt man auch beim Müll. Der steht tatsächlich an manchen Stellen, wo er nichts zu suchen hat.
In Rumänien, was macht man in Rumänien mit dem Müll?
Gar nichts.
Wie gar nichts?
So, mir reicht das.
Einfach auf die Straße stellen?
Ja.
Und machen viele Rumänen das auch hier?
Ja, normal.
Normal?
Ja.
Ist das nicht ein Problem?
Nein.
Aber hier macht man das nicht so?
Weiß ich nicht. Das ist Deutschland.
Er lebt übrigens seit 3 Jahren schon in Deutschland. Manche Neubürger sind so. Sie ruinieren das Image von allen. Die Hagener Müllabfuhr schlägt nun zurück. 16 Waste Watcher, so eine Art Müllpolizei, sind unterwegs und suchen im Müll nach Adressen, zum Beispiel auf Briefen. Und dann muss der Müllsünder zahlen.
Da sind aber schon viele Maden drin, ne? Steht schon länger hier wahrscheinlich.
Ja, das ist möglich.
Das ist so eine Art Erziehungsprozess, ob das wirkt. Die Stadt sieht das realistisch, so wie Reinhard Goldbach, der Sozialamtsleiter. Es sind eben EU-Bürger, erklärt er, die dürfen kommen und arbeiten. Wenn es nicht reicht, können sie nach 6 Monaten Hilfe beantragen.
Die meisten der Menschen, die da sind, die werden in dieser Stadt bleiben. Und wir müssen uns insbesondere um die Kinder und Jugendlichen kümmern, dass sie vernünftige Sprachkenntnisse haben, dass sie frühzeitig in der Kita sind.
Herr Goldbach sagt, jeden Monat kommen 50 Südosteuropäer hinzu. Und wenn man verstehen wolle, wie viele von ihnen leben, dann müsse man sich nur in die Beratung der Stadt setzen. Sie arbeitet in der Küche, aber nur für 2,60 pro Stunde. Er putzt gelegentlich, muss aber immer verfügbar sein. Und Dimitri Karadzhov bekam 2 Monate Gehalt und 2 Monate nicht.
Was arbeiten Sie?
Deutsche Post.
Deutsche Post. Und was machen Sie?
Ich fahre auch.
Fahrer?
Ja.
Wie viele Stunden arbeiten Sie?
Pro Monat 120.
Er fährt für einen Subunternehmer, verdient aber nicht genug. Die Familie beantragt jetzt Hilfe vom Jobcenter. Das ist bei ganz vielen so. Sie arbeiten hart und dann kommen sie auch nicht dazu, Deutsch zu lernen. Wir besuchen Dimitri Karadzhov zu Hause. 4 Personen leben von 1.500 Euro. Kontakt zu Deutschen haben die 4 kaum.
Ich bin Martin und ich bin 10 Jahre alt.
Martin wirkt eher zurückhaltend, vielleicht sogar etwas traurig.
Weil ich habe keine Freundin.
Keine Freundin.
Freunde.
Warum?
Ich weiß nicht. Alle sagen weg und so.
In der Schule sagen alle, geh weg?
Ja.
Etliche Eltern sagten, sie seien wegen ihrer Kinder gekommen. Auch Martins Eltern. Die beiden glauben fest, dass seine Zukunft hier besser ist, hier in Hagen.
Zum Schluss müssen wir einen Mann ehren, der zu unserer blauen Nachrichtenwelt gehörte wie kaum ein zweiter. Wilhelm Wieben hat mehr als ein Vierteljahrhundert die Tagesschau gesprochen und sich dabei nie versprochen. Es ist bemerkenswert, dass nur wenige Pannen von ihm überliefert sind. So korrekt war er, so überaus seriös, mit einer schon fast damals altmodisch anmutenden Eleganz und liebenswürdigen Noblesse. Dieser Gentleman der Nachrichten ist nun mit 84 Jahren gestorben. Und auch wenn er kein Blaublüter war, der er gern gewesen wäre, so hat er doch diese Sendung geadelt. Jan Diebold.
Doch mit der Zeit und peu à peu.
Tief in seinem Herzen ist er ein Entertainer. Wilhelm Wieben genießt den großen Auftritt auf der Bühne und im Fernsehstudio. Allerdings drängt er nie in den Vordergrund, ist souverän selbst bei kleinen Pannen.
Ja, dann machen wir weiter mit Nachrichten. Ja, prima.
Krisenkonferenz über Libanon.
Als Sprecher der Tagesschau kennen ihn Millionen Deutsche. Geboren wird Wieben 1935 in Hennstedt in Schleswig-Holstein. Nach der Schule absolviert er zunächst eine Verwaltungslehre. Aber es zieht ihn zur Schauspielerei, nach Berlin. Und zum Fernsehen, als Ansager des Beatclubs, einer Musiksendung für Jugendliche. Ziemlich ungewöhnlich ist das damals.
In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um ihr Verständnis.
1974 wird Wieben dann Sprecher der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Und zu einem prägenden Gesicht von Deutschlands wichtigster Nachrichtensendung.
Die Distanziertheit in seiner Art, Nachrichten zu sprechen, hat meiner Meinung nach einen Vorteil für den Zuschauer gehabt, dass die Emotionen, die man bekommen kann, wenn man zusieht, nicht zu groß werden. Das fand ich immer sehr beeindruckend.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen.
Nüchtern kühl sein Abschied vom Fernsehen 1998. Aber Wieben sitzt weiter im Scheinwerferlicht. Mit ehemaligen Kollegen seziert er bei Lesungen als Nachrichtenpensionär moderne Sprache.
Geht gar nicht. Kürzlich aufgekommene, entrüstete Bekundung, dass ein modisches Kleidungsstück nicht akzeptabel sei.
Das feine Wort, die geschliffene Sprache, sie bleiben Wiebens Markenzeichen bis ins hohe Alter. Nun ist er mit 84 Jahren in Hamburg gestorben.
So, aber eines fehlt noch zum Schluss der Sendung.
Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonntag.
Was haben wir morgen eigentlich?
Freitag. Und hoffentlich schönes Wetter, Claudia Kleinert.
Ja, Karin Miauska, es wird für die meisten gar nicht mal so schlecht sein. Sonnige Abschnitte, nicht ganz so heiß, wobei im Osten die Temperaturen schon wieder deutlich anziehen. Und im Moment ist es ja wirklich ein Auf und Ab. Das heißt Achterbahnfahrt. Gestern 34 Grad Berlin, heute 26. Morgen wird es wieder heiß, dann geht's wieder runter. Das sieht im Westen und Südwesten nicht viel anders aus, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Das heißt beispielsweise für Düsseldorf gestern knapp 20 Grad. Morgen wird es einmal deutlich wärmer mit 26, dann auch am Wochenende kühler. Dann geht es wieder rauf, aber wahrscheinlich nur so an die 28, 29 Grad. In der Osthälfte Deutschlands wird man dagegen wieder ordentlich schwitzen und das vor allem morgen. Jetzt in der Nacht sind dazu auch noch ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Im Moment vor allem so von Sachsen-Anhalt dann rauf bis nach Mecklenburg. Das Ganze zieht weiter nach Nordosten. Auch im Nordwesten sind ein paar Schauer. Die sind allerdings nicht allzu kräftig. Und im Süden ist es sogar trocken und oft locker bewölkt bis sternklar. Die Temperaturen sinken meist auf Werte zwischen 14 und 10 Grad, so Richtung Hof. Morgen Vormittag starten wir dann mit verbreitet viel Sonnenschein. Allerdings vom Niederrhein bis nach Ostfriesland gibt es bereits erste Schauer und Gewitter. Die ziehen im Laufe des Nachmittags weiter nach Nordosten raus. Dann aus Südwesten gelegentlich mal Blitz, Donner und ein bisschen Regen. Weiter Richtung Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sonnig und da auch wieder sehr warm. Die Temperaturen in der Osthälfte morgen wieder so bis an die 33 Grad. Nach Westen in 24 bis 29. Der Wind ist meist nur schwach, kommt aus südlichen bis südöstlichen Richtungen. Und dann wird es wieder ein bisschen durcheinander. Das heißt zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Vor allem am Samstag dann im Nordosten, also östliches Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sonst immer mal wieder einzelne Schauer und Gewitter in der Osthälfte bis 34. 30 Grad, Sonntag ab und zu einzelne Schauer und Gewitter. Am Alpenrand wird es dann länger trüb aussehen. Also das Auf und Ab geht weiter.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Caroline Kebekus und Pussy Terror TV. Um 0.15 Uhr versorgt sie Sonne Stichler mit dem Nachtmagazin mit neuesten Nachrichten. So rum, im Nachtmagazin mit neuesten Nachrichten. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.